Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ.
Herzlich willkommen zu einem neuen Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und heute bin ich zur Arbeit gelaufen. 2 Kilometer in 29 Minuten. Naja, mein Ziel war Frohnau und zu Gast bin ich bei Peter Bartel. Danke, dass ich hier sein darf.
Gerne.
Herr Bartel, unser Thema ist heute 50 Jahre Marathon. Genauer eigentlich, wie fing es mit dem tollen Berlin-Marathon überhaupt an? Und Sie sind im allerbesten Sinne ein Zeitzeuge, denn Sie waren beim ersten Lauf 1974 dabei.
Ja, das war eine Spontanentscheidung, die über Umwege zustande kam. Ich war eigentlich Tennisspieler, konnte mir aber keine Trainerstunden leisten, beziehungsweise meine Eltern haben die nicht bezahlt. Und dann versuchte ich mit einem Sportkollegen über die Ausdauer bei Turnieren doch noch im dritten Satz als Sieger vom Platz zu gehen. Und nachdem wir viele Volksläufe durchgeführt hatten, haben wir gedacht, oh, jetzt kommt der Volksmarathon. Er heißt ja auch so, damit man sieht, es müssen da keine Rekorde aufgestellt werden. Man muss nur gesund sein und muss den Gesundheitszeugnis vorweisen. Aha. Und da sind wir dann eingestiegen.
Herr Bartel, es gibt ja eine Community, ne? Die Marathon-Menschen kennen sich, wahrscheinlich Europa, weltweit. Peter Bartel, Sie sind eine Legende, nicht nur im Marathon, sondern Sie sind ein Ultrasportler. Sie laufen ja viel länger als die 42,195 Kilometer. Man darf auch mal verraten, Sie sind 82 Jahre alt. Sie sind mit dem Kickroller gefahren bis Skagen, das weiß ich. Sie sind auf Laufbändern, auch bei vielen Benefits-Veranstaltungen für einen guten Zweck unterwegs, tausende Kilometer. Sie haben Kontinente durchquert. Herr Bartel, welchen Kontinent kennen Sie noch nicht?
Ja, bis nach Australien hat es nicht gereicht, aber es gab auch dort zu meiner Zeit keine Sportveranstaltungen, die mich also da gereizt hätten.
Ja. Berlin zu Fuß zu durchqueren, ist das immer noch was Besonderes für Sie?
Ja, ich bin ja nach einer Verletzung eine ganze Weile nicht laufen können. Und dann habe ich mir ein Kickbike, also auf Deutsch Tretroller, zugelegt. Da ist man auch so zur Hälfte ein Läufer, denn im Anglosächsischen heißt das Gerät Sidewalker. Also sie machen Walking-Bewegung, wenn sie unterwegs sind. Und da habe ich mir den Mauerweg ausgesucht. Da ist man in Ruhe und auch in der Natur und es ist auch glatt. Und meine Standardstrecke war da von Berlin, Frohnau auf dem Mauerweg bis nach Glienicker Brücke und dann weiter noch bis Wannsee. Und da bin ich dann immer in die S-Bahn gestiegen. Die S1 hört ja jetzt hier auch in Frohnau aktuell auf. Und das waren 64 Kilometer. Also das war das, was ich sogar mehrmals die Woche gemacht habe.
Der Podcast, den wir heute machen oder das Gespräch, das wir führen, soll auch ein bisschen für die jüngeren Menschen da sein. Heute laufen ja über 40.000 jedes Jahr durch Berlin. Der, wie er offiziell heißt, BMW Berlin Marathon. Race Director Mark Milde organisiert den jedes Jahr. Findet immer statt. 2020 muss da mal ausfallen wegen Corona, aber ansonsten ist es ein Riesenevent, ein tolles Event. Weltrekorde fallen, über das alles werden wir auch noch sprechen. Aber es fing ja ganz klein an und das wollen wir vielleicht heute den jüngeren Läufern und Marathonfans einfach mal schildern. 1974 war doch Marathon noch keine große Sache in Berlin. Wie fing das an? Wie hörten Sie davon, dass da jetzt auf einmal ein Volksmarathon ist?
Naja, fürs Laufen hatte ich mich, wie gesagt, schon ein paar Jahre interessiert, aber natürlich auch kürzeren Strecken und das war einfach faszinierend. Dieses Wort Marathon hat ja inzwischen eine Inflation erlebt. Also alles, was ein bisschen länger als normal ist, wenn der Bundestag mal ein paar Minuten länger eine Sitzung hatte, ist es gleich eine Marathonsitzung.
Ja, das stimmt.
Und das war aber also was ganz Besonderes, dass man als Volksläufer, der ich ja war, auch an einer solchen Veranstaltung teilnehmen kann. Und der Veranstalter, Horst Milde, hat ja auch gekämpft, damit das überhaupt zustande kommt, nicht? Und er hat noch viel stärker gekämpft, bis es dann endlich 1981 auch zum Stadtmarathon wurde.
Jetzt ist der Name gefallen, Horst Milde. der hat 1964 schon Crossläufe veranstaltet rund um Teufelsberg. Das ist ja gar nicht so weit von der Strecke entfernt, wo dann 10 Jahre später der erste Marathon stattfand. Milde war ein verdienter Mittelstreckenläufer, glaube ich, auch deutscher Meister, Euro, EM und so weiter. Ja. Ich weiß, Staffel gelaufen.
Staffel, ja, waren sie auch deutscher Meister.
Mit
ja.
Bodo Tümmler, Sportlehrer meiner Schwester, den man auch mal erwähnen, Waldschule. Also der kam vom Fach oder der kommt vom Fach, der wusste ganz genau. Der Marathon, den musste er tatsächlich durchsetzen. Also er galt ja auch so ein bisschen, glaube ich, als Verrückter. Er musste mit Alliierten verhandelt werden und so weiter. Aber die erste Strecke war gar nicht quer durch die Stadt, sondern die war so an der Avus lang.
Ja, es waren 2 Runden, wobei man also Runde in Anführungszeichen sehen muss. Es ging über den Kronprinzessinweg parallel zur Avus bis zum Eingang vom Strandbad Wannsee, dann zurück zum Mommsenstadion und das Ganze noch einmal.
Wie viele Leute haben sich da getroffen?
Ganz genau keine, aber ich glaube, es waren 286 und 244, das weiß ich, sind ins Ziel gekommen. Und unter den 244 waren 10 Frauen und die Siegerin war Jutta von Haase.
Und den Sieger, den kennen Sie natürlich?
Ja, das ist mein Freund und Vereinskollege Günter Hallers. Der hat gewonnen. Die Zeit kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es war so 2:40. Ja. Da müsste ich nachschauen.
Mit 2:40 hat man damals noch keinen Weltrekord gebrochen. Also es war ein Volksmarathon.
Ja.
Wer sich für Langstreckenläufe interessierte, konnte sich anmelden. Startgeld 12 Mark. Heute sind es, glaube ich, 200 oder so.
Ja, 205 habe ich jetzt
205.
Gezeigt.
Sie müssen wahrscheinlich als Jubilee kein Startgeld mehr.
Doch.
Müssen auch noch.
Der Vorteil ist nur, ich muss nicht in die Lostrommel,
ja,
um eine Startnummer zu bekommen. Ich kann immer bis zum 31. März des Veranstaltungsjahres kann ich mich entscheiden, ob ich mitlaufen will oder nicht. Und das ist ein schöner Vorteil.
War überhaupt Presse da? Puh. War die BZ da?
Es tut mir leid, da kann ich jetzt leider keine Antwort geben, weil es eben nicht 50 Tage her ist, sondern 50 Jahre.
Ja. Aber es gibt ja Fotos. Ich habe ein Foto gesehen, das sie zeigt beim ersten Marathon. Wie war Ihre Zeit?
4:41 und ein paar Sekunden, ja.
Ja. Wie war das Wetter? Können Sie sich
angenehm.
Angenehm.
Ja,
Marathon heißt es eher zu kühl als
ja,
zu.
Sehr angenehm. Es war ja der 13. Oktober, wenn ich mich richtig erinnere.
Sonntag.
Und war gut zu laufen, ja.
Gab's damals schon Leute an der Strecke? Wusste man, da ist Marathon oder sind Sie einfach ins Blaue gelaufen?
Vor 50 Jahren war es so, dass man manchmal noch ein bisschen komisch angeguckt würde, wenn man lange unterwegs ist. Und der Kronprinzessinweg, das ist ja heutzutage so noch eine Trainingsstrecke für Radfahrer, auch für Sportliche. Da ist ja viel Sport unterwegs und das war damals noch nicht so. Deswegen konnte man da den Volksmarathon langlaufen lassen, ne?
Verstehe. Also es gab wahrscheinlich auch noch keine Tische mit Wasser und so weiter. Wie haben Sie Wasserflaschen dabei gehabt?
Wissen Sie, Sie stellen ganz schwierige Fragen. mit meinem Gedächtnis nach Wasserflaschen. Nein, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mit. Da müssen wir vielleicht mal meine Frau fragen. Die war die ganze Zeit dabei und hat mich versorgt und auch einen Film darüber gedreht. Die weiß vielleicht noch mehr.
Wollen wir sie mal rufen?
Ja, können wir gerne. Barbara!
Frau Bartel?
Kannst du mal bitte kommen?
Frau Bartel, wir haben eine wichtige Frage zum ersten Marathon.
Ja.
Darf ich Ihnen mal das Mikrofon hindrehen? Ja. Hatte Ihr Mann eine Wasserflasche dabei, als er lief?
Das kann ich nicht. Ich glaube, damals war das noch nicht in.
Nee, aber Sie haben gefilmt damals mit einer Super 8. Hm? Waren da viele an der Strecke oder waren sozusagen nur die besseren Hälften männlich, weiblich dabei?
Oh, ist ja ein bisschen her. So viele waren es nicht.
Also an Zuschauer kann ich mich nur erinnern beim Mommsenstadion. Da war ja der Wendepunkt.
Die Frage zielt auf die Läufer, nicht? Wie viele?
Nee, also ob überhaupt, wie das wahrgenommen wurde. Standen da Leute in ihren Vorgärten und haben geguckt? Oder?
Nein.
Dann sind sie mehr oder
kann
weniger?
Kann ich nicht.
Sololauf, ja.
Wissen Sie, und wenn ich dann selber filme, dann gucke ich nicht rechts und links noch oder so. Ne? Da war nicht so viel los.
Und was haben Sie danach gemacht an dem Tag, am Abend? War er groggy und musste ins Bett oder haben Sie dann noch sind Sie essen gegangen?
Naja, also es war eine Zeit lang so, nach dem Marathon ist er dann rückwärts die Treppen hochgegangen.
Ah ja.
Also das weiß ich noch.
Also er ist doch verwundbar, ja?
Ja, ja. Ja, das
Ja. Ja. Nie, weil er immer so tut, als ob er unverwundbar ist.
Nee, das tue ich doch eher.
Nein. Also zu Hause tut er
das. Ich weiß schon, wo meine Grenzen sind.
Nein. Also ich weiß nur noch so ein bisschen, wie heißt der lange Weg da im Wald? Wie heißt die jetzt?
Kronprinzessin?
Ja. So, da kann ich mich dran erinnern. Da seid ihr lang gelaufen, ne?
Ja, das habe ich schon.
Ja, da kann ich mich noch erinnern. Aber war nicht so viel los.
Nee, also okay. Dann Zuschauer.
Nein. Vor allen Dingen die Kleidung.
Ja, genau. Es gab ja heute gibt es ja Marathonkleidung. Also was damals ein T-Shirt und Hose, oder?
Ja, klar. Das sah man ja auch auf dem.
Ja. Wollte ich gerade sagen, was für Schuhe? Ja.
Ich weiß nicht. Also diese luftgefederten Nike-Schuhe, die kamen ja erst später auf den Markt. Ne?
Das heißt, mit dem Material, was Sie heute hätten, wären Sie damals auch noch 30 Minuten schneller gewesen wahrscheinlich.
Das kann ich nicht sagen. Also 30 Minuten wahrscheinlich nicht, aber...
Die besten Marathonläufer sind nicht in ihren 20ern, oder? Also der aktuelle, glaube ich, Weltrekordler ist ein guter 30er. Der ist 37, glaube ich, hat der seinen...
Ja, ich interessiere mich nicht mehr für Weltrekorde. Für mich ist es wichtig, überhaupt noch laufen zu können. Das müssen Sie verstehen. Und ich denke jetzt nach 50 Jahren auch historisch, sage ich mal, zurück. Und wenn wir damals nicht über mehrere Jahre bei diesem Volksmarathon, der da hinten im Grunewald stattfand, dabei gewesen wäre, dann wäre es gar nicht zu diesem Boom gekommen. Ja. Denn zum Beispiel 1979 war es noch weniger Teilnehmer als 1974. Da kann ich mich erinnern, da waren 222 nur im Ziel. Ne? Mhm. Und nach Überwindung großer Widerstände bei der Polizei hatte Horst es dann geschafft, den Stadtmarathon zu initiieren. Und da ist von 250 auf 2500 die Finisher-Zahl hochgegangen. Also hat sich gleich verzehnfacht, weil das war wieder was Besonderes, nicht? Also was es vorher so bei uns in der Stadt noch nicht gegeben hat.
Es heißt, er musste natürlich verhandeln mit dem Polizeipräsidenten wegen Absperrungen und mit Alliierten, glaube ich sogar, wegen der Strecke dann. Und es hieß, er wurde dem damaligen, also der Horst Milde wurde dem damaligen Polizeipräsidenten Klaus Hübner vorgestellt mit dem Satz hier, das ist Horst Milde, der Irre, der will durch die Stadt laufen. Und was ich faszinierend finde am Berlin-Marathon, heute klar, der Berlin-Marathon ist heute eine internationale Veranstaltung mit Sponsoren und da geht es auch um Geld und da ist ja klar, muss alles sein. Aber ich glaube, der große, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, der große Erfolg und dieser sympathische Eindruck, den der Berlin-Marathon heute immer noch macht, kommt daher, dass er wirklich eine Privatinitiative von Enthusiasten gewesen ist, ohne kommerzielles Interesse. Ihr habt euch getroffen, seid erst durch den Wald gelaufen, dann habt ihr euch mit dann darum gekümmert, dass das durch die Stadt geht und habt die Leute angezogen und dann kam irgendwann auch internationale, war es so?
Ja, vor allen Dingen die Bevölkerung hier hat es angenommen. Die Zuschauermassen, die an der Strecke stehen, die geben ja den Läufern, auch den Schwächelnden, noch zusätzliche Impulse. Und deswegen halten auch so viele durch. Ich bin in den letzten 3 Jahren mit Genehmigung von Mark Milde ja als Besenroller unterwegs gewesen. Das heißt, am Ende des Feldes sind die Besenwagen und damit die nicht so schnell gefüllt werden durch Aufgebende, motiviere ich die Menschen, die hinten am Ende laufen, trinkt mehr oder jetzt geh mal ein Stück und dann lauf mal wieder und so weiter. Mhm. Und dieses Jahr war ich mit einer etwas korpulenten Frau, die als Letzte unterwegs war, als allerletzte von diesen zigtausend Läuferinnen und auf dem letzten Kilometer Richtung Brandenburger Tor standen Tausende und die haben applaudiert, als... Ich bekomme jetzt wieder die Tränen zu hören, als ob wir beide die Sieger gewesen wären und die hat es auch geschafft, ja. Und es war irre, ja.
Ich bin als Reporter schon auch über 2 Jahrzehnte dabei. Eigentlich ist natürlich meine Kollegin Uli Krieger, die liebe Uli, du bist die Marathon-Reporterin, aber ich sehe, habe viele Marathon in Berlin gesehen. Und mir geht's genau, wie Sie sagen. Ich sehe die Spitze, die preschen an dir vorbei mit 21 km/h. Aber das, wo man richtig die Gänsehaut kriegt, sind die... Es ist die Masse und dann auch die Schwächeren, die Kämpfenden, guckt sich die Gesichter an. Ich war da noch manchmal im Zielbereich und sehe sie eine schreien, manche einfach nur gucken runter, aber es sind glückliche Gesichter, es sind erschöpfte Gesichter, aber es sind Gesichter. Und das fand ich immer faszinierend. Also das ist was anderes als ein Fußballspiel.
Ja, das Merkwürdige ist ja, der Marathon hat keinen geschichtlichen Hintergrund in der Form, dass es irgendwo darüber bei Herodot zum Beispiel, dem Geschichtsschreiber, der in der damaligen Zeit, zur Zeit der Schlacht gegen die Perser lebte, das da niedergelegt hat. Er ist also, sage ich mal, unverbrieft, dass da ein Siegesbote nach der Schlacht nach Athen gelaufen ist und gerufen hat, wir haben gesiegt. Das war ja eher ganz anders. Die Griechen hatten ja im Vorfeld, hatten sie das abgeschickt, gar kein Heer, von dem sie sich eigentlich versprachen, die Perser besiegen zu können. Und unten auf dem Peloponnes gab es den König Leonidas in Sparta. Der hatte ein Heer, das sehr stabil war und gut ausgerüstet war. Und da haben die Athener einen Botenläufer namens Pheidippides, und das kann man bei Herodot nachlesen, nach Sparta geschickt. Und der sollte um Hilfe bitten. Aber der Leonidas wollte sich nicht reinziehen lassen in den Krieg, hat gesagt, ja, aber erst muss Neumond vorbei sein. Und das war noch eine Weile. Und dann haben die Athener ja doch überraschend gewonnen. Und bei Herodot liest man, und er, also der Pheidippides, erreichte Sparta am Tag, nachdem er Athen verlassen hat, wenn man das wörtlich übersetzt. Und ich glaube, es war in den 60er oder 70er Jahren. Es sind ja immerhin 246 Kilometer, und die muss man ja erstmal schaffen. Haben britische Läufer versucht, das nachzuvollziehen, ob das überhaupt möglich ist. Und das ist also privat, ist dem gelungen. Und das hat der griechische Leichtathletikverband aufgegriffen. Und seitdem gibt es den Spartathlon. Der geht über 246 Kilometer, da muss man nonstop laufen. Und dann ist man am Ziel, wenn man dem König Leonidas die Füße küsst.
Herrlich, was Sie natürlich auch schon gemacht haben.
Ja.
Und geschafft haben natürlich.
Ja, aber mit Ach und Krach, das war der schlimmste Lauf, den ich gemacht habe, ist immer Ende September. Und damals war es da besonders heiß, das war 1979. Mhm. Und da sind nur 76 Läufer angekommen. Und ich als 72. Also mit Ach und Krach, weil mich zwei Franzosen quasi mitgeschleppt hatten. Und das ist ja immer bei so einem riesen langen Strecken, reißt das Feld auseinander. Und wenn man ganz alleine unterwegs ist, tut man sich in der Regel schwerer, als wenn man mit ein paar Kumpels eine kleine Gruppe bildet und sich gegenseitig animiert.
Ich bin kein Langstreckenläufer, wie alle wissen, die mich kennen. Ich stelle mal eine ganz doofe Frage. Was hat man im Kopf auf der Strecke? Sie sind ja 4 Stunden unterwegs. Ihre Bestzeit liegt im Zweierbereich, das weiß ich. Aber jetzt, was geht einem, an was denkt man?
Naja, also am Anfang ist man natürlich taufrisch und dann macht man meistens den Fehler, zu schnell anzugehen. Und da muss man dran arbeiten. Also ich habe es jedenfalls immer so gemacht, die Stoppuhr mitlaufen lassen. Die Kilometer sind ja ausgeschildert und dann sehen. Und die davonpreschen, die lässt der kluge Mann, also der Freizeitläufer, erstmal preschen und denkt, bei 35 Kilometer ist so die Faustregel, da entscheidet sich's, da ist der Körper so an seiner Grenze und da sollte man noch Reserven haben. Und die hat man nur, die kann man nicht einfach reinschütten, da kann man noch so viel Cola oder sonst was trinken. Ja. Das pusht nur ganz für eine ganz kurze Zeit. Da muss man also aus der Energiereserve leben. Und ich habe herausgefunden, es gibt ja 3 verschiedene Sorten von Zucker, die zeitversetzt ins Blut übergehen. Und da habe ich mir eine Mischung gemacht, so aus Dextroenergien und so weiter. Und dann kann man über sehr lange Zeit den Blutzuckerspiegel konstant halten. Und aus dieser Reserve hat man dann die Kraft geschöpft, mit der man das Ziel in anständigem Zustand erreicht.
Das heißt, Sie denken über technische Sachen nach beim Laufen?
Ja, technische, also ich sag mal ernährungstechnische, nicht? Und man darf ja das Verdauungssystem nicht zu stark belasten, dann hat man unterwegs irgendwo Aufenthalt, das will man nicht. Und man möchte ja zügig und möglichst gleichmäßig durchlaufen.
Als der Marathon zum Stadtmarathon wurde, das war glaube ich 81, ja, kamen ja auch die Zuschauer oder immer mehr die Zuschauer. Wie nimmt man das als Läufer wahr?
Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke, das gilt allgemein so. Das ist nochmal ein Push, den man bekommt. Da darfst du dich nicht hängen lassen, nicht so ungefähr. Und dann, auch wenn es einen vielleicht ein bisschen schon schmerzt, macht mal du ein freundliches Gesicht, ne?
Also wir haben noch ein paar Wochen hin bis zum Marathon. Der 50. dieses Jahr. der 50. im 50. Jahr.
Ja.
Das ist eine kuriose Geschichte eigentlich.
Durch Corona.
Durch Corona ist einer ausgefallen. Deswegen haben wir tatsächlich den 50. Berlin-Marathon im 50. Jubiläumsjahr. Ein ganz besonderer, sind Sie den mitgelaufen, als der Marathon das erste Mal durchs Brandenburger Tor führte, 1990?
Ja, das war ein sehr emotionales Erlebnis. Ich habe eigentlich in Berlin hier zwei sehr emotionale Erlebnisse gehabt. Einmal, also läuferisch jetzt gesehen, einmal bei dem ersten Marathon, der durch das Brandenburger Tor lief, und kürzlich als Besenroller beim Marathon, da habe ich eine Ukrainerin, der Krieg war gerade ausgebrochen, eine Ukrainerin 40 Kilometer begleitet, die ihren allerersten Marathon lief hier in Berlin. Und als wir kurz vorm Brandenburger Tor waren, stieß ihr Ehemann dazu, in eine ukrainische Nationalflagge gehüllt, und so sind wir zu dritt durchs Ziel des Brandenburger Tor, und sogar ich habe noch eine Medaille umgehängt bekommen. Ja, also das ist mir sehr an die Nieren gegangen.
Ja. Ich kann mich, als Sie sagen, bei 35 Kilometer sozusagen, da entscheidet sich, ob man das Brandenburger Tor erreicht oder nicht. Da muss man klug sein. Ich kann mich erinnern, deswegen habe ich auch gefragt, als mein Cousin Stefan seinen ersten Marathon lief, so ein paar Jahre her, habe ich ihn auf dem Kudamm angefeuert. Und dann habe ich ihn da auch gesehen in der Menge und konnte sogar kurz mit ihm sprechen. Und er sagte, ich habe ihn gefragt, wie geht's dir, war natürlich so im Hetzen. Und er sagte, es ist furchtbar, aber es ist super. Also es war himmelhoch jauchzen, und er war eigentlich, man kann es gar nicht beschreiben.
Ja, man rechnet ja mit, wenn Sie erstmal die Hälfte hinter sich haben, dann, und die Kilometer, die noch vor Ihnen liegen, die sind weniger und werden immer weniger als das, was man geschafft hat. Ja. Das gibt einen auch nochmal Auftrieb.
Und dann gibt es natürlich aber auch, glaube ich, viele oder einige, die sich überschätzen. Haben es ja selber gesagt, man geht zu schnell an. Vielleicht geht man auch einfach schon zu früh überhaupt an den Marathonstart, ohne ausreichend vorbereitet zu sein. Also sollte man sich in einer Laufgruppe anschließen? Was ist Ihr Tipp?
Ja, in Anführungszeichen professionelles Training in einem Verein oder in einer Laufgruppe oder beim Lauftreff ist wirklich sehr hilfreich hier. Der auch 1974 mitgelaufen ist, der Bernd Hübner, der hat ja so einen Lauftreff. Ja. Und der startet auch am Mommsenstadion, und immer eine Woche vor dem Berlin-Marathon findet da mit ihm und der Laufgruppe der traditionelle Marathon statt. Also es wird kein ganzer Marathon gelaufen, aber über die alte Marathonstrecke am Kronprinzessinweg, so als Gedenklauf. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ach, ich versuch's einfach mal, egal was rauskommt. Aber vernünftigerweise sollte man doch schon ein bisschen Vorlauf haben und sich beraten lassen, ja.
Eigentlich sind Sie Bergsteiger gewesen.
Ja, das ist richtig.
Ich sag das, weil ich hier gerade, wir sitzen ja hier in Ihrem Büro, sage ich mal, mit vielen Erinnerungen. Da sehe ich Bergsteigerausrüstung.
Ja, ich war im Deutschen Alpenverein in der Sektion Berlin hier aktiv, und wir hatten vor x Jahren eine Einladung von den Sowjets bekommen. Es gab ein internationales Alpinistenlager in Kirgisien. Da waren viele Nationen eingeladen. Und als wir dahin kamen, standen drei verschiedene Zelte bei uns. Vor dem einen hing die BRD-Flagge, vor dem anderen hing die DDR-Flagge. Und wir galten ja als besondere politische Einheit. Bei uns hing der Berliner Bär vom Zelt. Und wir bekamen also Funkgeräte von den Sowjets und mussten uns immer an- und abmelden. Und das war ja nicht so, dass man da Träger hatte, die einen bedienten. Man musste also die Hochlager selbst aufbauen. Als Alternative war da auch der Peak Lenin und der Peak Kommunismus. Beides 7000er. Und das sind für so eine Flachland-Tiroler wie Berliner schon relativ große Höhen. Und wir mussten, wie gesagt, drei Hochlager aufbauen. Das geht ja so: erst Lager 1 aufbauen, so runter, Gepäck holen, Lager 1 übernachten, hoch, Lager 2 und so weiter. Und da hatten wir drei Lager aufgebaut, waren schon über 6000 Meter hoch, und dann stand der Gipfelgang bevor, und dann kam ein Schlechtwettereinbruch, und da sagten die Sowjets, ihr müsst sofort runterkommen, und als Westberliner gehorcht man natürlich, wenn die Sowjets was sagen, wir sind runter. Dann, der Kommunismus hatte es schon Tote gegeben, und mein Freund und Kollege Heinrich sagte, wenn wir hier lebend runterkommen, dann fahren wir nächstes Jahr nach Biel. Und ich wusste gar nicht, was das da ist in Biel. Heinrich wusste, das ist ein Tausend, jetzt übertreibe ich ja, aber eine Null zählt da nicht. Also es ist ein 100-Kilometer-Lauf, der in der Nacht in der Schweiz gelaufen wird. Und wir sind also lebend zurückgekommen, und sind den 100-Kilometer-Lauf gelaufen. Und dann kam das Schlimme. Im Jahr danach ist unser Seilgefährte, den Namen sage ich jetzt mal nicht, am Ortler tödlich abgestürzt. Und da hat meine Frau die Bitte geäußert, weil sie zu Hause sitzt und sich ängstigt, wenn ich auf den Bergen der Welt, ich war ja auch in Südamerika und sonst so unterwegs, ob ich nicht doch aufhören wollte, nachdem er da abgestürzt war. Und dann habe ich das Bergsteigen aufgegeben und bin beim Laufsport geblieben.
Förmlich an den Haken gehängt.
Ja.
Wie viele Berlin-Marathon sind Sie gelaufen? Alle? Nee.
Nein. Ich bin 18 gelaufen.
18.
Ich habe da lange dran arbeiten müssen, bis ich eine 2 vorne hatte. Das hatte ich dann noch mehrmals. Und dann habe ich gemerkt, schneller geht's nicht. Da waren meine Fähigkeiten beschränkt. Aber ich hätte länger laufen können. Und dann bin ich auf die 100-Kilometer-Strecke umgestiegen. Das war damals noch keine Meisterschaftsstrecke. Und das ist auch nicht so beim Publikum angekommen, denn 100-Kilometer-Läufe finden irgendwo vor der Stadt statt, nicht durch die Stadt. Und dann ist ein 10-Kilometer-Rundkurs, der wird 10-mal gelaufen, damit das organisatorisch auch machbar ist. Aber jetzt inzwischen ist die 100-Kilometer-Strecke die längste Meisterschaftsstrecke des Deutschen Leichtathletikverbandes, also ganz offiziell. Also zum 24-Stunden-Lauf haben sie sich noch nicht durchgerungen, aber das wird wirklich auch nichts werden.
Man muss ja mal sagen, und das muss man ja auch mal besonders laut und deutlich sagen, Menschen wie Sie, Menschen wie Horst Milde, Menschen wie Hübi, Menschen wie Hallas, Menschen wie Frau von Hase, ihr habt viele, viele, man hat ausgerechnet bis jetzt, glaube ich, über 1 Million Menschen dazu gebracht, zu laufen in Berlin. Ihr habt Millionen dazu gebracht, Begeisterung an der Strecke zu zeigen. Es ist ein weltweit bekanntes Event entstanden, sage ich mal, Sportevent. Reden wir mal über den Marathon heute. Der Marathon heute ist einer, glaube ich, der Big Five, die es gibt. Und es werden ständig Weltrekorde gebrochen, denn Berlin hat eine super flache Weltrekordstrecke. Deswegen wird die auch kaum verändert. Never change a running system. Und man erlebt ja wirklich die weltbesten Athleten, die hier ins Rennen gehen. Was bedeutet das, wenn man da mit im Pulk steht, mitläuft und da vorne laufen? Das sind ja, ich glaube, die aktuelle Weltrekordler kommt aus Kenia, Gabriel Selassie kam aus Äthiopien.
Ja.
Haben wir Kontakt zu denen oder sind die abgeschirmt?
Nein, das ist, ich sage mal jetzt ganz klar, der Berlin-Marathon ist ja ein großes Geschäftsmodell. Und ja, wie Sie schon sagen, da vorne wird um Geld gelaufen. Und wie auch immer diese Rekorde zustande kommen, das interessiert mich nicht. Verstehe. Man weiß ja, dass der eine dies, der andere jenes macht. Hinterher kommt erst was raus. Nein, das ist, sagen wir mal, eine ganz andere Wahrnehmung. Wir spüren unseren Körper und wir freuen uns, wenn der Körper das noch geschafft hat. Das sind die Freizeitläufer. In unserem Alter guckt man auch nicht mehr, ich spreche jetzt erstmal nur für mich, auf die Stoppuhr, sondern man guckt auf den Kilometerzähler, was man geschafft hat.
Sind Sie Ihr größter Freund und Ihr größter Feind zugleich?
Wenn Sie das so sagen wollen, interpretiere ich das mal, wenn es mir gut geht, bin ich mein Freund, und wenn es mir schlecht geht, denke ich, Mensch, was machst du da eigentlich? Also das passiert schon auch im Kopf, aber wenn man erstmal im Ziel ist, dann verwischt sich das wieder.
An der Stelle möchte ich auch mal über die Menschen sprechen, die da an der Strecke stehen. Das hat sich ja auch entwickelt. Und das sind ja viele Freiwillige, Tausende, die dafür sorgen, dass ihr Läufer, und zwar von der Weltspitze bis zum Besenroller,
ja,
dass die versorgt werden. Ja. Also die sozusagen das Publikum jubelt und peitscht und macht und tut. Aber da stehen ja auch, es gibt ja immer diese berühmten Zahlen, 800.000 Plastikbecher, 160.000 Liter Wasser, so und so viel Bananen und so weiter. Das muss ja verteilt werden. Und so hat sich ja auch entwickelt in Berlin. Irre.
Ja, und die Helfer muss man ja erstmal finden. Und
genau,
das sind die, die sich davon begeistern lassen, die auch mehr oder weniger ehrenamtlich tätig sind. Aber wie Sie schon sagen, der Müll, der anfällt, das habe ich als Besenroller wahrgenommen und hätte es nicht für möglich gehalten, was da für Plastik auf der Straße liegt. Und dann ist es ja auch so, die Polizei möchte ja auch bald wieder die Straßen für den öffentlichen Verkehr freigeben, nicht? Und meine Aufgabe war dann, das war manchmal eine traurige Sache, Leute, die also aus dem Zeitfenster rausgefallen waren, die musste ich dann auf den Bürgersteig verweisen, die durften dann da weitermachen, aber nicht mehr die Fahrbahn benutzen, nicht? Denn also unendlich viel Zeit kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
Ja, 50 Jahre Marathon. Vielen Dank, Herr Bartel. Sie haben uns erzählt, wie es mit diesem Marathon in Berlin überhaupt erst losging. Ich kann nur, wie sagt man, gibt es einen Langstreckenläufer, toi, 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 oder...
Ja, das kann nicht schaden.
Nee, das kann nicht schaden. Ich wünsche Ihnen ein tolles nächstes Rennen.
Ja, und danke.
Hoffentlich dann auch in einem Jahr, wie Sie sagen. Und danke fürs Zuhören. Sie haben, glaube ich, viel erfahren über den tollen Marathon in Berlin und über Peter Bartel. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ihr Oliver Ohmann von der BZ.